Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wer soll uns vom Hirte sein erzählen und vom Schafe hüten, wenn nicht eine Hirtin selbst? Die Schafhirtin Marie de Brébis schildert im gleichnamigen Buch Erinnerungen aus ihrem Leben und Glaubensleben als Schafhirtin im Frankreich des 20. Jahrhunderts. Sie schreibt: Wenn ab März oder April das Wetter schöner wurde, führte ich meine Schafe auf die Weide. Vor dieser Zeit stand ich nachts nach der Geburt der Lämmer oft auf, um im Stall nach dem Rechten zu sehen. Ich half den Muttertieren, liebkoste die Lämmer, bastelte ihnen Glöckchen und erkannte mit der Zeit jeden Ton und jedes Läuten, so dass ich jederzeit wusste, wo sich eine Mutter mit ihrem Kleinen befand. Später kam dann die Schafschur. Eng verbunden ist sie, Marie de Brébis, die Hirtin, mit ihren Schafen. Als Kind, so berichtet sie, schläft sie selbst am sichersten und am wohlsten im Schafstall ein. Der Geruch nach Schafwolle tröstet die im Jahr 1901 geborene Hirtin ihr Leben lang. Auch als sie durch manches Leiden und dunkle Täler hindurchgehen musste, denn schließlich lagen auch zwei Weltkriege in ihrer Lebenszeit. Aber dort oben, auf der Weide, auf der Hochebene mit dem blauen Himmel über ihr und den Gerüchen von Schafen und Wacholderbeeren in der Nase, wenn sie sitzt auf sonnengewärmten Felsen, dann spürt sie Glückseligkeit. Sie fühlt sich glückselig verbunden mit allem Lebendigen, den Gräsern, den Tieren, Erde und Himmel, mit dem Schöpfer aller Dinge und mit Christus, dem guten Hirten. Ich und der Vater sind eins. So spricht Jesus im Johannesevangelium. Und wir haben seine Worte vernommen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Darum sind wir alle heute Morgen hier, nicht um meine Worte zu hören, sondern Jesus Christus. Und mein Lehrpfarrer sagte früher zu mir: Du sollst überhaupt nichts auf der Kanzel sagen, du sollst weiter sagen, was du gehört hast. Marie de Brébis erkennt jedes ihrer Schafe am Glöckchenton. Sie hilft den Muttertieren und liebkost die Lämmer. Um verirrte und verlorene Schafe zurückzubringen zur Herde, rutscht sie sogar einmal wagemutig in einen Felsspalt hinab, verletzt sich dort, bleibt viele Stunden unversorgt, ja, ist bereit, ihr Leben zu geben und trägt zeitlebens bleibende Wunden davon. Sie folgt mit ihrem Leben den Fußspuren Jesu, des guten Hirten. Der erste Petrusbrief schreibt von dieser Nachfolge im zweiten Kapitel. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde an seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Der Hirte beschützt seine Herde. Für jedes Schaf ist er bereit, sein Leben zu lassen. Er ist da. Jesus, der gute Hirte, ist immer da. Unsere Mutter war immer für uns da. So fassen manche Trauernde die verbindende Liebe zwischen Eltern und Kind zusammen. Und andere sagen, unser Vater sprach nicht viele Worte, doch es war Verlass auf ihn und er half ganz praktisch weiterzumachen. Das Hirtenbild weckt Kindheitserfahrungen, weckt die Sehnsucht, noch mal so kindlich geborgen zu sein wie ein Lämmchen auf dem Arm. Es weckt die Sehnsucht, größeren Fußspuren folgen zu dürfen und einmal wieder an der Hand geführt zu werden, statt selbst seine Frau oder seinem Mann stehen zu müssen und vorauszugehen. Auch als Erwachsene, wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht nachts um 4, da spüren wir bisweilen dieses kindliche Bedürfnis. Manchmal spüren wir es vielleicht sogar erst, wenn wir mal wieder nicht akzeptieren wollten, dass unsere Kräfte, unser Wissen und unsere Zeit begrenzt sind. Und wir ins Stolpern geraten, wir straucheln und fallen. Anspruch und Erwartung sind wichtig. Sie geben uns Kraft, uns zusammenzureißen, aber sie dürfen uns nicht krank machen und in ständiger Unruhe und Unzufriedenheit immer wieder nach Selbstoptimierung und Leistungssteigerung zu rufen. Wir Christenmenschen, wir glauben nicht an Selbstoptimierung. Wir Christenmenschen glauben an Heiligung durch Gottes Geist, der uns erst befähigt, Jesus, unserem guten Hirten, nachzufolgen. Natürlich wollen wir nachösterlich leuchten. Wir wollen strahlen, wir wollen nicht Mittelmaß sein, wir wollen stark sein und kräftig und auch das, was wir verstanden haben, was wir im Herzen begriffen haben, ausstrahlen und teilen und eine ausstrahlende Gemeinde Jesu sein. Aber die Nachfolge Jesu besteht gerade darin, dass wir auch unsere Schwäche zugeben, unsere Wunden zeigen, so wie Jesus seine Wunden zeigt, dem Thomas gerade im Kindergottesdienst. Wo wir unsere offenen Fragen eingestehen, da öffnen wir uns. Da erscheinen wir nicht wie ein strahlender, heiliger, geschlossener Kreis, unsere Gemeinde, die alles weiß und alles kann, sondern wir öffnen uns verletzlich für die Beziehung zu anderen, für Ablehnung und Zustimmung, so wie es Jesus auch getan hat. Und gerade so werden wir eine einladende und glaubwürdige Herde mit dem Stallgeruch Jesu. Jesus hat uns den Weg des guten Hirten gezeigt, lesen wir im Petrusbrief. Er selbst hat unsere Sünde an seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Gerade indem Jesus selbst Gott war und zugelassen hat, dass er Gott zum Opfer von Unrecht, Lieblosigkeit und Gewalt wurde, hat er diese Gewalt und Lieblosigkeit entmachtet. Ich und der Vater sind eins, eins. Da geht nichts dazwischen, sagt Jesus im Johannesevangelium. Jesus ist kein Stellvertreter. Jesus ist kein Beschwichtigungsopfer. Gott war in Christus, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Alle Wunden, da kann man ruhig ans Kreuz schauen, alle Wunden, alles, wofür wir uns schämen, wo wir unbekleidet sind, das Kreuz sollte beschämen, einen Menschen bloßstellen. Alles, was wir zu verstecken versuchen, an Schwäche, an Fehlern, an Nichtwissen, alles das hat Gott ans Kreuz geschlagen. Und wenn es dort am Kreuz hängt, dann kann es nicht mehr mit uns mitkommen, wenn wir diese Kirche hier verlassen heute. Dann bleibt es dort. Und wir sind frei. Wir sollen frei sein von alledem und uns zeigen, wie wir sind. Jesus trug seine Wunden als Auferstandener offen. Sie waren nicht weggeheilt. Sie blieben da. Und seine Jünger legten die Finger in die Wunde hinein. Auch wir dürfen zu unseren Wunden stehen, dürfen sie zeigen, Schwäche zugeben und unsere Ratlosigkeit in manchen Sachfragen oder in der größten Kirchenreform, in der wir stehen. Wir dürfen dies, weil wir auf eine Beziehungsfrage mit Ja antworten. Willst du mit Jesus Christus als deinem guten Hirten leben und ihm nachfolgen? Ja. Und weil wir an der Hand des Hirten sind, müssen wir nicht alles selbst hervorbringen und tun. Wer im Herzen Ja spricht zum guten Hirten, der ist für die Sünde tot. Und er ist frei zu leben für die Gerechtigkeit. Die Zeit, wo irgendetwas von uns fern sein konnte von Gott, ist vorbei. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Nur weil ich an diesen Hirten und Beschützer glaube, traue ich mich, aufs Kreuz zu schauen. Eigentlich würde man es ja am liebsten umgehen. Ah, müssen wir das noch anschauen und noch sehen? Was soll das nach Ostern? Nochmal die Passion. Doch wir können dem Hirten vertrauen, dass es gut ist, hinzuschauen auf seine leidenschaftliche, treue Liebe, voller Wahrheit und Gottvertrauen. Denn seinen Namen kennen wir. Wer aber kennt die Namen derer, die ihn ans Kreuz schlugen? Wie der Hauptmann hieß, wie die Soldaten hießen. Die Namen sind verloren gegangen. Aber über den Namen von Jesus Christus, den Gesalbten, den Königssohn Gottes, über ihn, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen und seine Worte der Vergebung, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wird auf der ganzen Welt gepredigt, in etlichen Sprachen und Kulturen. Über ihn und wie es ist, ihm nachzufolgen, werden Bücher geschrieben, jedes Jahr andauernd, Filme und Serien gedreht, Lieder geschrieben und gesungen und Menschen lassen sich taufen. Gestern 3 Konfis, in der Osternacht 4 Konfis in Auerbach. Hätte es das Kreuz da gebraucht? Im Alten Testament lesen wir im 4. Buch Mose: Der Herr sprach zu Mose, ich habe vergeben, wie du mich gebeten hast. Im 130. Psalm heißt es, bei dir, Gott, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und im Buch Daniel heißt es, bei dir aber, Herr unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Gott, der Gott des Alten Testaments, kann vergeben. Er ist derselbe wie des Neuen. Jesus selbst spricht zu dem Gelähmten, der von seinen Freunden herbeigetragen wird und über das Dach heruntergelassen: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus, nicht der Auferstandene, sondern der Wanderprediger, lehrt seine Jünger zu beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott selbst und seine Kraft zu vergeben, ist nicht an das Kreuz gebunden. Aber er selbst hat unsere Sünde an seinem Leib auf das Holz getragen. Dieses Holz haben sich Menschen ausgedacht. Es war das Zeichen der Macht des Römischen Reiches. Es sollte Angst und Unterordnung unter die Repräsentanten des Römischen Reiches erzwingen. Gehorsam der Nachfolge, sklavisch gleich. Nicht nur Jesus wurde gekreuzigt, sondern viele. Aber was ist durch Jesu Kreuzigung geschehen? Heute ist das Kreuz Zeichen der christlichen Kirche, der Ekklesia, der Herausgerufenen, der hinaus aus der Sklaverei und Gefangenschaft, der Selbstversklavung, der Selbstoptimierung und was uns alles unterjochen kann, Herausgerufenen. Wir sind Herausgerufene aus der Macht der Angst. Wir sind hineingerufen in die Nachfolge aus Liebe und Hingabe. Jesus selbst hat alle Gottesferne am Kreuz sterben lassen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht an. Das Kreuz sollte Jesu Herrschaft, sollte Gottes Herrschaft über Jesu Leben brechen. Und was ist passiert? Es hat er aufgerichtet, bis heute als Erkennungszeichen. Am Kreuz oder in der Verspottung schwieg Jesus. Er schwieg nicht aus Furcht, er schwieg nicht, weil er moralisch überlegen war und alles schon besser wusste, sondern aus festem Gottvertrauen. Und dann sprach er am Kreuz, zu dem Mitgekreuzigten sprach er, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du fährst von diesem Kreuz nicht in die Hölle, in die Verdammung und in die Vergessenheit. Du kommst zum Höchsten, ins Paradies. Am Kreuz betete Jesus für die Soldaten, weil er erkannte, dass sie Opfer ihrer eigenen Tat sind, dass sie aus Unterordnung, Angst und blinden Gehorsam handelten. Und er betete für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und am Kreuz stärkte Jesus die treue Gemeinschaft der Seinen, indem er zu seiner Mutter Maria sprach und zu seinem Jünger, den er lieb hatte, siehe, hier ist deine Mutter, siehe, hier ist dein Sohn. Sorgt füreinander, wenn ich nicht da bin. So hat Jesus selbst unser Gefühl von Gottverlassenheit an seinem Leib ans Kreuz getragen. Durch diese Wunden, die er danach immer noch gezeigt hat, er war danach auch nicht nur strahlender Held, hat er uns geheilt mit unseren Wunden. So sind diese Sünden, diese Wunden, die wir tragen, tot. Das Symbol der Angst ist zum Symbol des Vertrauens geworden. Was alle zerstreuen und vertreiben sollte, ist zum Ort der Versammlung geworden. Wir versammeln uns am Kreuz. Was ein Zeichen des Spotts sein sollte über diesen Judenkönig, ist zum Zeichen der Herrschaft über unser Leben geworden und wird zur Konfirmation verschenkt an viele. Zum Zeichen, ich folge diesem Hirtenkönig. Die Botschaft sollte verstummen. Aber gerade durch die Anstößigkeit des römischen Kreuzes kann sie nicht verstummen und kommt jeder irgendwann biografisch an diesen Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn wir sollen uns nicht mehr selbst verurteilen. Wir sollen uns nicht selbst erlösen. Wir sollen kein Selbst und allein schaffen mehr glauben, sondern alles in der Nachfolge des guten Hirten leben. Dafür hat er uns drei Fußspuren hinterlassen, mit denen ich schließe. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Das ist die Fußspur der Wahrheit. Keine Schuld, kein unwahres Wort. Wahrheit, eng verbunden mit Treue, dabei bleiben. Diese Wahrheit soll uns leiten, dieses Kreuz. Jesus hat die Fußspur der Liebe hinterlassen. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Und wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er war nicht immer nur duldsam. Er hat auch gestritten, aber in Liebe. Es gibt dunkle Täler, die müssen wir durchschreiten. Und es gibt Konflikte, die müssen wir aushalten. Aber mit Liebe. Und die dritte Fußspur nach Wahrheit und Liebe ist die Fußspur der Freiheit. Wenn Jesus litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Den Streit, den Konflikt, die Schuld, das, was er erlitten hat, hielt er nicht fest und sagte, ich bin Opfer, ich bin Opfer. Er gab es dem Richter, Gott in Ewigkeit, um selbst frei zu werden, seine Wunden zu zeigen, aber nicht unter diesen Wunden zu zerbrechen, sondern wieder frei zu leben und segnen zu können. Drei Fußspuren: Wahrheit, Liebe, Freiheit. Das sind die Fußspuren des guten Hirten, der vom Kreuz gestiegen ist, damit er mit dir und mir geht über grüne Auen und durch finstere Täler. Er erquickt unsere müden Seelen. Er deckt uns den Tisch und schenkt uns ein und sagt, trink. Der gute Hirte geht uns voraus und wir, manchmal stapfen und schleppen wir uns hinterher. Wahrheit, Liebe, Freiheit. Und je mehr wir uns üben, wie in der Tanzschule, mag daraus ein Tanzschritt werden. Wahrheit, Liebe, Freiheit. Eine Melodie, ein Lied klingt auf, ein Osterlachen bricht sich Bahn und wir tanzen Jesus hinterher. Da wird der Weg leichter. Wir schauen uns um und sehen auf dem Weg und im Rückblick Gutes und Barmherzigkeit sind mir gefolgt und werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.